ARD Crime Time. Der True Crime Podcast.
Schön, dass Sie zuhören. Ich bin Felix Gebhardt. In diesem Fall wird ein junger Mann zunächst wegen Mordes verurteilt, aber Jahre später wieder freigelassen und für unschuldig erklärt. In ARD Crime Time rekonstruieren wir die Ermittlungen und Gerichtsprozesse im Eiskellerfall. Und es geht um das, was bleibt nach dem endgültigen Urteil Ende 2025. Aber wir beginnen im Jahr 2022, am 3. Oktober. Eine Leiche wird in der Prien gefunden. Eine junge, tote Frau liegt im Wasser.
Sie war an einem Wurzelstock hängend, nur halb bekleidet. Also sie hatte die Turnschuhe noch an, hatte keine Hose mehr an, nur noch ihren Slip und ihr Oberteil. Und so ist sie von einem Spaziergänger aufgefunden worden.
Rettungskräfte von Feuerwehr und Wasserwacht sind im Einsatz, um die Tote aus dem Fluss zu bergen. Auch die Kriminalpolizei Rosenheim ist vor Ort, um möglichst frühzeitig Spuren zu sichern.
Man konnte anhand eines Stempels dann feststellen, dass sie offenbar im Eiskeller gewesen war in der Nacht zuvor, woraufhin dann die Betreiber vom Eiskeller informiert wurden. Und dann ist die Polizei mit ihnen so ein bisschen das Videomaterial durchgegangen.
Die Kameras aus der Disco können schnell bei der Identifizierung helfen. Die Tote ist die 23-jährige Hanna W. aus Aschau im Chiemgau. Wie es dazu gekommen ist und was diesen Fall so besonders macht, erzählt uns in diesem Podcast die Filmemacherin Maike Pommer. Sie hat sich intensiv mit allen Details beschäftigt. Maike, schön, dass du da bist.
Hallo lieber Felix und liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass ich heute über den sogenannten Eiskellerfall berichten darf.
Und du bist auch schon mal zu Gast gewesen bei uns. Gerade dieser Fall hier hat dich aber auch wieder besonders lange beschäftigt. Wie lange bist du da dran?
Ja, so circa 2 Jahre. Ich habe den Fall natürlich zuerst in der Presse verfolgt. Und in dieser allerersten Berichterstattung ging es ja primär um den Tod einer jungen Studentin. Und das hat mich schon berührt. Ich habe selbst Kinder und habe Mitgefühl mit Hannas Eltern. Als ich später mitbekommen habe, dass die Strafverteidigerin Regina Rick in den Prozess eingestiegen ist, da hat mich der Fall dann schon noch mehr interessiert.
Und die hat ja auch eine Rolle gespielt in dem Fall, den wir schon mal hier besprochen haben. Besprechen wir auch gleich noch kurz hier in diesem Podcast. Es gibt diesen Eiskellerfall hier bei uns zum Hören, aber es gibt ja auch eine Doku-Serie von dir, von Maike Pommer in der ARD Mediathek, Tod nach der Disco, der Eiskellerfall. Und wir können da auch Originalaufnahmen der Überwachungskameras sehen. Nicht nur aus der Disco, dem Eiskeller, wo Hanna W. kurz vor ihrem Tod gewesen ist, sondern auch aus Aschau, aus dieser kleinen Gemeinde im Chiemgau. Sind exklusive Einblicke in Material, das auch von der Polizei genutzt wurde bei den Ermittlungen. Wie geht denn die Polizei in dem Fall vor, um die Tote zu identifizieren?
Naja, als die Leiche in der Prien gefunden wurde, war ihre Identität zunächst noch unbekannt, da unter anderem ihre Jacke und Handtasche fehlten, wo sich zum Beispiel ein Ausweis oder Handy oder irgendwas dergleichen hätte befinden können. Also wusste man zunächst nicht mehr, als dass es sich um eine junge Frau handelt. Man muss dazu auch noch sagen, dass die Tote nur noch mit einem Oberteil, ihrem Slip und ihren Turnschuhen bekleidet war. Was bei den eintreffenden Beamten möglicherweise sehr schnell den Eindruck erweckt hat, es könnte sich um ein Gewaltverbrechen bzw. Sexualdelikt handeln. Das Mädchen wurde dann in ein nahegelegenes Bestattungsunternehmen gebracht, damit man eine erste äußere Leichenschau durchführen kann. Und dabei hat dann die Ärztin vor Ort eben diesen Stempel vom Eiskellerclub am Arm gesehen.
Den hat sie am Eingang mutmaßlich bekommen?
Ja, vermutlich, wie wir das so alle kennen, wenn wir in die Diskothek gingen früher. Dort fand nämlich am Abend zuvor ein Reopening statt und somit war klar, sie muss eben am Abend zuvor dort gewesen sein. Die Ermittler haben dann noch in der Nacht die Betreiber des Eiskellerclubs befragt und die konnten dann Material aus diesen Überwachungskameras zeigen. Und bei der Durchsicht haben die Ermittler die Tote dann als Hanna W. identifizieren können. Und zudem auch noch, weil sie um den Hals eine Kette mit einem kleinen Schutzengel dran hatte. Und die waren dann auch auf diesen Aufnahmen zu sehen, die ein Partyfotograf an dem Abend angefertigt hat. Man hat Hanna dann noch in der Nacht in die Rechtsmedizin München gebracht, um die Todesursache und Umstände zu klären.
Und da gehen wir jetzt mal weiterhin nach München. Wir können nämlich auch selbst da in die Protokolle schauen von der Rechtsmedizin. Da gibt es Ausschnitte zu sehen in deinen Filmen in der ARD-Mediathek. Was wird denn da genau festgestellt?
Zunächst muss man mal sagen, dass die Rechtsmediziner aus München die Tote sehr, sehr gründlich untersucht haben. Und in ihrem ersten Sektionsprotokoll stehen Die üblichen Dinge, wie zum Beispiel, dass sie am 3. Oktober um 14.26 Uhr aufgefunden wurde, dass die Obduktion um 23.40 Uhr durchgeführt wurde. Und es wird der äußere Zustand der Leiche beschrieben, also wie in jedem anderen Sektionsprotokoll auch. Und es werden dann natürlich auch bei der Obduktion die einzelnen Verletzungen protokolliert, was allerdings ungewöhnlich ist. Die Obduzenten gehen in ihrer vorläufigen Diagnose schon sehr schnell von einer Gewalttat aus und stellen Vermutungen an.
Was steht dann genau drin?
Ja, da heißt es wortwörtlich, ich zitiere jetzt einzelne Stellen, darüber hinaus zeigen sich am Kopf insgesamt 5 Quetschrisswunden, die sich auf eine umschriebene, stumpfe Gewalteinwirkung zurückführen lassen. Und weiter, aufgrund der Größe ist an einen kleinflächigen Gegenstand, wie zum Beispiel ein Hammerkopf, zu denken. Die Verletzungen können, also laut Obduktionsbericht, durch Schläge auf den Kopf entstanden sein.
Und damit sind wir hier schon bei den Details dieses Falls, denn es dreht sich hier auch um die Frage, ob es tatsächlich eine Fremdeinwirkung gegeben hat. Es gibt dazu eine Analyse des Hamburger Rechtsmediziners Klaus Püschel, der diesen Obduktionsbericht für uns einordnet und die Schlüsse der Münchner Rechtsmediziner bewertet.
Es geht um Abschürfungen, um Platzwunden bzw. Risswunden. Es geht auch um Frakturen und Unterblutungen. Insbesondere auch 2 ungewöhnliche Frakturen im äußeren Anteil der Schulterblätter an einer Struktur, die wir Akromion nennen, der sehr selten bricht. Und dass dann nach der Sektion in der Nacht Überlegungen entstanden sind, wie ist das ziemlich komplizierte Verletzungsmuster der Frau zu erklären. Das ist für mich auch nachvollziehbar. Hanna ist ertrunken, klare Diagnose, weil sie in den Bärbach hineingelangt ist. Und die Kollegen stellen die Diagnose, dass vor dem Hineingelangen ins Wasser tatsächlich stumpfe Gewalteinwirkung auf den Kopf mehrfach 5 bis 7 Mal stattgefunden hat. Und sie haben auch gesagt, dass sie die Verletzung im Bereich der Schulterblätter erklären können über Einwirkung eines Täters.
Das ist jetzt schon eine ziemlich eindeutige Erklärung, auf die sich da gestützt wird. Also die Polizei nimmt das Ganze an bei ihren Ermittlungen. Sie geht von Fremdeinwirkung aus. Es gibt den Verdacht auf ein Sexualdelikt. Das heißt, ein Unfall wird jetzt ausgeschlossen. Es geht jetzt darum, einen Täter zu finden.
Ja, dass sie eher von einer Gewalttat ausgehen, sieht man ja schon daran, dass die Pressestelle der Polizei schon einen Tag nach Fund der Leiche die erste Meldung herausgibt. Und die sagt eben, die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Was man aber auch sagen muss, die Polizei hat wirklich groß angelegte Absuchmaßnahmen eingeleitet. Zum Beispiel haben Taucher das Bachbett sowohl des Bärbachs als auch der Prien abgesucht, bis zum Auffindeort von Hanna. Ihr Körper trieb ja im Bärbach und in der Prien mehr als 12 Kilometer durch reißendes Gewässer, bevor er aufgefunden wurde. Es wurde eine Sonderkommission eingeleitet, die Soko Club. Und die Ermittler und Ermittlerinnen haben um die 1000 Zeugen befragt und sind 2000 Spuren nachgegangen.
Wir sehen auch diese Absuchmaßnahmen der Taucher in deinen Filmen. Und die Prien, muss man dazu sagen, ist insgesamt 32 Kilometer lang, ist einer der längsten Wildwasserbäche Bayerns. Wir werden später noch darauf zu sprechen kommen, dass das eine ganz abwechslungsreiche Flusslandschaft ist. Die Eltern von Hanna W. melden ihre Tochter zunächst vermisst, aber sehr schnell gibt es von der Polizei die Antwort, dass die 23-Jährige nicht mehr nach Hause kommen wird. Dazu der Rosenheimer Rechtsanwalt Walter Holderle.
Die Eltern sind zu mir gekommen und haben mich darum gebeten, das Mandat anzunehmen, um auf diese Weise zu erfahren, wie es in den letzten Sekunden ihrer Tochter letztendlich abgelaufen ist. Die Eltern haben mir dann auch diese Traueranzeige, die die Trauernden beim Gottesdienst bekommen haben, haben sie mir vorgelegt. Und wenn man sich das anschaut, sämtliche Fotos zeigen die Hanna in einer unglaublich netten Art, in ihrer Lebensfreude. Da kann man sich vorstellen, was das für ein unglaublich nettes Mädchen gewesen sein muss.
Bei den nun folgenden Ermittlungen helfen die Überwachungsvideos, aber auch viele Zeugenaussagen, immer mit dem Ziel, die letzten Stunden von Hanna W. zu rekonstruieren. Es wird eine Sonderkommission eingesetzt. Da sind 60 Ermittler dabei, die mehr als 2000 Spuren verfolgen. Maike, wir gehen jetzt mal durch den Tag vor dem Tod. Das ist der 2. Oktober 2022. Wir sind in der Gemeinde Aschau im Chiemgau in Bayern. Was macht Hanna denn an diesem Tag?
Also die Hanna, die hat in Kusch in Rumänien Medizin studiert. Und an diesem Wochenende ist sie aber zu Hause bei ihren Eltern in Aschau. Das war ja ein langes Wochenende, da der 3. Oktober ja ein Feiertag war. Tag der Deutschen Einheit. Am Freitag hat die Familie wohl zusammen Filme geschaut. Am Samstag hat sie mit ihrer Mutter gemeinsam auf dem Bett gelesen, Musik gehört und dann haben sich ein bisschen was erzählt. Und am Sonntag hat sie sich dann auf den Abend vorbereitet. Sie wollte ja mit Freunden in den Eiskellerclub. Denn da fand ja nach einer längeren Pause ein Season-Opening statt. Es kam dann noch eine ihrer besten Freundinnen vorbei und die haben zusammen Herr der Ringe geschaut. Die Eltern haben dann am Nachmittag das Haus verlassen. Und das letzte Bild ihrer Tochter war, so hat es mir der Journalist Benedikt Warmbrunn beschrieben, wie sie mit ihrer Freundin am Küchentisch sitzt und sich unterhält. Gegen 1930 ist auch dann die Hanna los zu ihren Freunden. Mit denen hatte sie sich dann zum sogenannten Vorglühen verabredet. Also in den Diskotheken sind die Getränke ja etwas teurer und dann trifft man sich vorher und trinkt schon mal was.
Das ist so gegen 20 Uhr, da trifft sich Hanna mit ihren Freunden, die trinken gemeinsam Alkohol. Danach geht's dann auch weiter in den Eiskellerclub, der hat eben wieder geöffnet. Hast du schon gesagt, nach 23 Uhr treffen sie da ein. Da wird natürlich weiter getrunken und dann helfen auch die Überwachungskameras weiter. Was ist da zu sehen?
Also man sieht natürlich ganz viele junge Leute, die ein- und ausgehen und die feiern. Und man sieht aber auch bei einer Kamera, da sind zwei Kameras, die den Eingangsbereich abdecken, dass gegen 2.19 Uhr die Hanna an der Garderobe ist. Sie holt ihre Jacke ab und trifft auch auf Freundinnen. Eine davon bietet ihr später auch mehrfach an, sie nach Hause zu fahren, weil die Mädchen wohl eh abgeholt werden. Doch Hanna lehnt diese Angebote ab, denn sie hatte sich bereits verabredet, mit ihrem Nachbarn heimzugehen.
Was um 2.21 Uhr passiert, wir können die Zeit da genau in den Zeitcodes der Videos mitverfolgen, das erzählt der Süddeutsche Zeitung-Journalist Benedikt Warmbrunn.
Die Hanna wollte ursprünglich mit ihrem Nachbarn gemeinsam nach Hause gehen, hat dann auf ihn gewartet und nachdem er mehrere Minuten lang nicht kam, hat sie irgendwann beschlossen, alleine zu gehen. Es ist ja auch wirklich ein kurzer Weg, muss man sagen, es war wenig los in Aschau und man würde davon ausgehen, im Normalfall passiert da nichts.
Wann wird sie denn das letzte Mal gesehen?
Es gibt keine Zeugenberichte, die Hanna nach 2.28 Uhr noch einmal gesehen hätten. Das ist der Zeitpunkt, als die Überwachungskamera sie das letzte Mal erfasst. Und diese Kamera ist an der Hinterseite des Eiskellerclubs befestigt. Und man kann sehen, wie Hanna den Weg die Schlossbergstraße entlang geht, bis auf die gut beleuchtete Kampenwandstraße. Und dann biegt sie nach rechts ab. Und bis zu ihrem Hause sind es insgesamt ca. 900 Meter, also ein Weg, den jeder von uns auch gehen würde. Doch ab da verliert sich ihre Spur.
Wie geht denn die Polizei jetzt weiter vor? Also wie untermauert sie den Verdacht, den es ja schon gegeben hat, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt?
Also die örtliche Polizei oder die Kripo hat dann nach wenigen Tagen einen Münchner Profiler engagiert. Und der hat ein Szenario entworfen. Da heißt es sinngemäß: Aufgrund der sexualisierten Motivlage ist von einem männlichen Täter auszugehen. Und dass der Täter aus sexuell motivierten Gründen eine sich ihm bietende Gelegenheit erkennt, weil das Opfer ja alkoholisiert war und somit beeinträchtigt. Und da heißt es dann auch noch, aufgrund der problematischen Kontrollgewinnung setzt der Täter massive, stumpfe Gewalt gegen das Opfer ein.
Schauen wir das uns mal konkreter an. Also was ist die konkrete Annahme? Wie soll eine mögliche Tat abgelaufen sein?
Ja, der Profiler geht also davon aus, dass die Hanna W. auf ihrem Heimweg von jemandem von hinten attackiert worden sein muss, der sich auf sie gesetzt hat. So erklärt er diese Einblutung am Rücken und die gebrochenen Schulterdächer. Und dann soll er mit einem stumpfen Gegenstand, und so steht es ja auch im Obduktionsprotokoll, auf sie eingeschlagen haben. Weil diese Wunden am Kopf aus verschiedenen Winkeln sind. Durch die situative Überforderung des Täters soll es zu keiner nachhaltigen Umsetzung weiterer, insbesondere sexueller Handlungen gekommen sein. Und zur Problemlösung soll der Täter das Opfer in den hochwasserführenden Bach verbracht haben und es somit getötet haben. So steht es dann in der Fallanalyse. Es war seitens der Polizei aber auch oft die Überlegung, ob der Täter ob der kaputten Hose von Hanna W. wohl sexuell motiviert war. Der Reißverschluss ihrer Kunstlederhose war nämlich noch in der Diskothek aufgerissen. Und man konnte auch teilweise ihre Haut und ihren String sehen.
Kann man diesen möglichen Tatablauf denn beweisen?
Nee, also Beweise für so eine Tat gibt es eben überhaupt nicht. Es ist ja auch nirgends Blut gefunden worden oder eine Tatwaffe. Also diese Kopfverletzungen, die hätten schon massiv bluten müssen. Das waren ja 5 oder 7 Kopfverletzungen. Und man hat ja, wie gesagt, auch kein Blut gefunden. Es sind auch keine Abwehrspuren am Opfer gefunden worden.
Trotzdem stützt sich die Polizei auf diese Fallanalyse und sucht nach einem Motiv. So erklärt es der von Hannas Eltern eingesetzte Rechtsanwalt Walter Heuderle.
Das gesamte persönliche Umfeld von der Hanna ist da ausgeleuchtet worden und befragt worden, wer wann mit wem welche Kontakte hatte und ob es da irgendwo eine Person gäbe, die potenziell ein Motiv gehabt hätte oder auch zu dem Zeitpunkt in der Nähe von der Hanna gewesen sein hätte können, dass da irgendwas in Richtung einer Eifersuchtstat, Rachetat oder was auch immer sein könnte. Das ist aber alles ins Leere gelaufen, also da gab es keine Anhaltspunkte dafür.
Mittlerweile sind 2 Wochen seit Hanna W.'s Tod vergangen. Hinweise erhoffen sich der Ermittler nun von ihrem Prepaid-Handy. Das ist bis dahin noch nicht gefunden worden, aber anhand der Funkzellenauswertung des Providers ergibt sich ein wichtiger Hinweis. Ist das jetzt eine Spur, die hilfreich ist?
Also man konnte feststellen, dass kurz vor Hannas Tod ein Notruf oder Anruf von ihrem Handy abgesandt worden ist. Als Kontakt ist da ihr Vater bzw. die Festnetznummer ihrer Eltern angegeben. Doch dieser Anruf ist niemals angekommen, weil das Prepaid-Konto kein Guthaben mehr hatte. Mhm. Das war für die Ermittler die Erklärung dafür, dass Hanna sich anscheinend ja in einer Notsituation befunden haben muss. Dann gab es auch noch die gespeicherten Standortdaten, die für die Ermittler insofern wichtig waren, weil man ja versucht hat, das Bewegungsprofil von der Hanna einzugrenzen. Und um 2.09 Uhr erfolgte eine letzte Standortübermittlung vom Eiskeller. Da gab es wohl recht schlechten Empfang, wurde immer erzählt. Und um 2.32 Uhr wird dann dieser ausgehende Anrufversuch registriert.
Es waren ja auch unheimlich viele Leute bei dieser Wiedereröffnung dieses Eiskellers. Und jetzt wollte sie eigentlich mit jemandem von dort nach Hause gehen, mit dem Nachbarn oder mit einem Nachbarn. Hanna läuft aber ohne ihn los. Gibt's da noch einen weiteren Anruf?
Also was man auf diesen Überwachungskamerabildern sehen kann, ist, dass die Hanna W. im Eingangsbereich irgendwie noch wartet und sie guckt auch immer wieder und es sieht so ein bisschen auch aus, als wenn sie Ausschau halten würde nach ihrem Nachbarn. Mhm. Und irgendwann geht sie dann ja los. Und man konnte eben auch auslesen, dass um 2.36 Uhr dieser Nachbar eben versucht hat, sie zu erreichen. Weil der wird sich ja auch gewundert haben, dass sie dann auf einmal nicht mehr da war. Was man dann durch unterschiedliche Gutachten heute sagen kann, ist, zu diesem Zeitpunkt war Hanna mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits tot. Die Ermittler legen sich aber dann zudem auch noch sehr frühzeitig auf einen vermutlichen Tatort fest. Nur wenige Meter vom Eiskeller und ihrem Elternhaus entfernt soll Hanna ums Leben gekommen sein.
Also ein Tatort, auf den man sich jetzt festlegt, das wird auch angezweifelt und das besprechen wir später noch genauer. Was die Polizei aber nun in ihrer Annahme bestärkt, dass es einen Täter gibt, das sind die Zeugenaussagen, die von einem jungen Mann berichten, ein Jogger mitten in der Nacht, der den Menschen auffällt, ein Läufer, der auf der Höhe des Gasthofes in Aschau gesehen wird. Also während die einen Party machen, ist er ungewöhnlicherweise nachts zum Laufen unterwegs.
Ja, laut den Berichten wird dieser Jogger um 2.25 Uhr auf Höhe eben dieses Gasthofes gesehen. Und kurz darauf sieht ihn eine Zeugin auf dem Festhallenparkplatz. Das ist also dieser Parkplatz neben dem Eiskeller. Ein weiterer Zeuge bestätigt, der Jogger sei um 2.30 Uhr von der Kampenwandstraße über den Parkplatz in Richtung Festhalle gelaufen. Und die Polizei bittet dann über diverse Medien, dass dieser Jogger sich doch bitte melden soll. Und diesen Aufruf hört Iris T. Sie weiß, dass ihr Sohn Sebastian in der fraglichen Nacht gejoggt ist. Und auf diesen Aufruf hin spricht sie ihren Sohn an und fragt, ob sie vielleicht für ihn bei der Polizei anrufen soll. Und dem stimmt er dann zu Und am 21. Oktober 2022 wird er dann auf der Polizeidienststelle befragt.
Und die beiden wohnen auch in der Gemeinde?
Ja, genau, die wohnen zusammen. Also der Sebastian T. lebt bei seinen Eltern und genau geht aber alleine zur Polizei.
Was macht er in der Vernehmung? Was sagt er dort?
Also er gibt in dieser Vernehmung zum Beispiel an, dass er seine Laufuhr und auch sein Handy beim Joggen nicht dabei gehabt hat. Er erzählt den Beamten auch auf deren Nachfrage, dass er schon mal im Eiskeller war, in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober aber nicht, und dass er Hanna W. aber nicht gekannt habe. Man muss dazu vielleicht noch erklären, dass Sebastian T. etwas, ich sag mal, entwicklungsverzögert ist. Er hat bei der Geburt unter Sauerstoffmangel gelitten und das merkt man ihm ein bisschen beim Sprechen an. Also er braucht halt ein bisschen länger als andere in seinem Alter für viele Dinge.
Und Sie können sich auch selber einen Eindruck von ihm machen. Er kommt ja auch in deinen Filmen vor. Maike Pommer hat eine Dokuserie gemacht, die Sie auch in der ARD-Mediathek sehen können, verlinkt bei uns in den Shownotes. Aber wie geht denn die Polizei mit ihm jetzt um? Wie verhalten sich die Kripo-Beamten ihm gegenüber?
Also ich glaube, bei der ersten Vernehmung bestimmt nett, weil es gibt so Aussagen, wo der Sebastian T. Freunden gegenüber sagt, ach, die sind total in Ordnung. So, also das scheint erstmal zunächst wohl normal und freundlich abgelaufen zu sein. Sie bitten ihn dann, seine Laufstrecke einzuzeichnen. Die kann man in der ARD Crime Time dann auch sehen. Sebastian zeichnet diese Strecke ein und gibt dann an, über den Kampenwandparkplatz in Richtung Kinderheilstätte in Heindorf gelaufen zu sein. Und weil es da eine Straßensperre gab, ist er dann an der Hauptstraße nach Hohenaschau zurückgelaufen. Es werden allerdings auch noch ein paar Lichtbilder von ihm gefertigt. Und auf die Frage, warum er in der Nacht joggt, sagt er dann, es war halt so, dass ich nicht schlafen konnte. Und dann habe ich mir gedacht, bevor ich mich jetzt im Bett rumwälze und doch nicht schlafen kann, stehe ich lieber auf und laufe eine Runde. Und er bringt auch Teile seiner Kleidung mit, die er in der Nacht getragen hat.
Das ist ja auch durchaus nachvollziehbar, wenn man nachts schlaflos ist. Ist vielleicht erstmal ungewöhnlich auf den ersten Blick, dass man das macht, aber das kann passieren und warum auch nicht. Sebastian T. wird dann auch noch ein zweites Mal zur Polizei gebeten und ja, er soll Kleidungsstücke mitbringen, die er beim Joggen getragen hat. Das klingt ungewöhnlich für mich. Ist er denn immer noch als Zeuge eingestuft oder wird er hier schon verdächtigt?
Naja, laut der Stellungnahme des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd war er weiterhin Zeuge. Und wie die Polizei ihn aber tatsächlich eingestuft hat, ja, das lässt sich eigentlich nur spekulieren. Es werden ihm DNA-Spuren abgenommen, was für einen Zeugen ja ungewöhnlich ist. Die Kleidung wird fotografiert und besonders merkwürdig ist die Frage der Ermittler, auf welche Art Mädchentyp er denn stünde. Das fragt man ja eigentlich keinen Zeugen. Nee. Und er soll den Beamten dann sagen, was er glaubt, was mit Hanna passiert ist. Also nochmal deutlich, die Beamten fordern Sebastian T., einen Zeugen, zum Spekulieren eines Tathergangs auf. Also das finde ich jetzt schon mal per se sehr ungewöhnlich. Und Sebastian T. sagt dann, er weiß nicht, was er sagen soll. Und daraufhin lassen die Beamten aber nicht locker. Und so fängt dann Sebastian T. an zu spekulieren und sagt, ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Vielleicht, dass sie irgendjemand mitgenommen hat und sie dann wieder aussteigen wollte oder so. Und dann fragt die Ermittlerin, wie meinen Sie das? Und dann sagt Sebastian, naja, dass sie mit dem Auto mitgenommen wurde und dann wollte sie wieder aussteigen, dass sie vielleicht aussteigen wollte und er hat sie nicht gelassen. Und dann wollte er sie zu irgendwas zwingen, dass er ihr dann vielleicht irgendwas draufgehauen hat.
Das ist nur Spekulation.
Reine Spekulation. Man hat ihn also nochmal dazu quasi gedrängt zu spekulieren, was eigentlich nicht seine Aufgabe ist. Und zu diesem Zeitpunkt der Vernehmung waren aber auch schon einige Gerüchte im Ort im Umlauf, was da vielleicht mit der Hanna W. passiert sein könnte. Also vielleicht hat er mal irgendwas aufgeschnappt und hat das dann so wiedergegeben. Das wissen wir natürlich alles nicht. Und für die Beamten war dieses Draufhauen ein wichtiger Punkt. Denn die Leiche hatte ja eben Kopfverletzungen.
Wie wird das von den juristischen Experten beobachtet? Also wir sagen das ja jetzt gerade ungewöhnlich, dass er so als Zeuge zum Spekulieren bewegt wird. Aber ist das wirklich ungewöhnlich?
Also von den Beobachterinnen und Beobachtern dieses Falls wird diese zweite Vernehmung faktisch schon so eingestuft, dass er hier wie ein Verdächtiger behandelt wurde, nur eben nicht offiziell. Es wird dann auch in Sebastians Umfeld ermittelt und die Beamten bitten eine enge Freundin von Sebastian, Verena R., auf die Polizeidienststelle. Die erzählt der Polizei dann, sie sei am 3. Oktober mit Sebastian T. auf dem Parkplatz des Eiskellerclubs verabredet gewesen und sie seien dann spazieren gegangen. Und jetzt kommt's, da hätte er ihr erzählt, dass wohl eine junge Frau umgebracht wurde.
Dass diese Zeitangabe 3. Oktober überhaupt stimmt, daran gibt es begründete Zweifel, erklärt der Journalist Benedikt Warmbrunn.
Sie sagt zum Beispiel, dass die Leiche in der Prien gefunden worden sei. Das kann am 3. Oktober noch niemand gewusst haben, nicht am frühen Abend, weil die Hanna ja noch gar nicht identifiziert worden war. Selbst der Täter kann ja gar nicht wissen, wo die Leiche gefunden worden ist. Er kann nur wissen, dass es eine Leiche gibt. Und all das überhören, übersehen die Beamten.
Und trotzdem wird kurz darauf ein Haftbefehl erlassen. Sebastian T. wird verhaftet, 1,5 Monate nach dem Tod von Hanna. Am 18. November 2022 ist das. Wie kommt es denn dazu? Also was ist der entscheidende Punkt für die Ermittler?
Ja, die Ermittler stützen sich eben auf diese Zeugenaussage der Freundin des Angeklagten, eben jener Verena R. Ihre Aussage, dass Sebastian ihr am 3. von dem getöteten Mädchen erzählt, wird als Täterwissen gewertet. Und das wirklich Erstaunliche ist, nachdem diese Verena am 17. bei der Polizei vernommen wird, schickt sie auf der Heimfahrt unendlich viele Nachrichten an ihre Mutter und Freunde und betont mehrfach, dass sie sich im Datum vertan hat.
Also es wird ihr schon schnell bewusst, dass sie da sich verhauen hat.
Ja, also die muss sofort gemerkt haben, sie hat irgendwas Falsches erzählt, was man sich natürlich so ein bisschen fragt, ist, warum hat sie es nicht gleich den Ermittlern gesagt, ne, oder ist umgedreht oder so. Na, jedenfalls gibt sie dann an, sie wäre am 5. mit Sebastian spazieren gegangen und sie hat jetzt einen Fehler gemacht und selbst Sebastian schickt sie eine derartige Nachricht. Und was ich auch irgendwie besonders fand, sie spricht immer wieder davon, dass sie selbst möglicherweise in U-Haft muss. Das hätten ihr die Beamten gesagt und man hätte auch Fotos von ihr gemacht.
Was ist in der Nacht zum 3. Oktober 2022 passiert? Nach der Verhaftung von Sebastian T. suchen die Ermittler nach Spuren und nach Gegenständen, die Hanna W. gehört haben könnten. Es gibt einen Durchsuchungsbeschluss für das Haus seiner Familie. Sebastian T. sitzt inzwischen in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Traunstein. Und er berichtet selbst, wie er das erlebt hat.
Ich bin halt auf der Autobahn festgenommen worden, bin halt auf Seitenstreifen Stäblen und dann ist halt so ein Kriminalbeamter zu mir hergekommen und hat mir gesagt, dass ich in der Sache Hanna Beschuldigter bin und dass ich halt aus dem Auto aussteigen soll und nach hinten zum Kofferraum hingehe. So, dann haben sie mir halt Handfesseln gelegt. Und dann bin ich in die JVA überführt worden.
Mir wurde halt gesagt, dass ich als Beschuldigter im Strafverfahren von der Hanna und bin dann von der Polizei dann im Wagen halt mit Handfesseln nach Rosenheim und dann war ich halt im Verhörraum und dann bin ich halt danach gleich in die JVA. Es ist halt diese Warterei, diese Ungewissheit, wie es weitergeht. Also so.
Das war Sebastian T., gegen den Haftbefehl erlassen wurde. Wir haben gehört, was das bedeutet. Und er soll ja nun angeklagt werden. Maike Pommer ist bei uns in ARD Crime Time. Du hast ihn ja selbst getroffen. Wie ist da der Kontakt zustande gekommen zwischen euch?
Ja, ich habe ihn im Mai 2025 in der JVA in Traunstein zum ersten Mal getroffen. Und da durften wir halt Tonaufnahmen machen, aber keine Filmaufnahmen. Mhm. Als er so in diesen Raum, Besprechungsraum kam, da war der schon sehr schüchtern und auch zurückhaltend.
Das hört man auch, finde ich.
Ja, also ich kann mir vorstellen, da sitzt ja wieder eine fremde Person, nämlich in diesem Fall ich, die irgendwelche komischen Fragen stellt. Ne? Und man hat einfach gespürt, dass das, was ihm da passiert ist, auch was mit ihm gemacht hat. Da war, wie gesagt, diese Unsicherheit. Und ich weiß heute rückblickend, dass das natürlich total nachvollziehbar ist. Das ist mir schon damals nahegegangen. Und kurz darauf durfte ich dann aber auch seine Familie kennenlernen.
Die Mutter und die Tanten, auch die Oma sehen und hören wir in deinen Filmen. Wie ist denn die Familie mit dieser Situation umgegangen? Waren die überrascht?
Also ich versuche mal ein bisschen was über die ganzen Umstände so ein bisschen drumherum zu erzählen. Aschau ist ja ein sehr idyllischer Ort und die Familie lebt dort seit dem 17. Jahrhundert auf einem wirklich wunderschönen Hof, so am Fuße dieser Burg, die es da gibt. Die haben auch alle wirklich ein gutes Verhältnis zueinander. Und bei meinem ersten Besuch habe ich Mutter Iris, die beiden Tanten von Sebastian, Katharina und Andrea, und die Oma kennengelernt. Und das sind wirklich beeindruckende Menschen. Also die gesamte Familie war von Anfang an überzeugt, dass Sebastian zu so einer Tat, wie sie ihm vorgeworfen wird, niemals imstande wäre. Also ich habe auch gefragt, gab es denn an irgendeinem Punkt mal so eine Art Zweifel? Und das haben sie sofort abgewehrt und haben gesagt, nee, der Sebastian wäre der Hanna eher hinterhergesprungen, hätte ihr geholfen, wenn er sowas mitbekommen hätte. Aber auf gar keinen Fall, was ihm da vorgeworfen wird.
Man spürt auch so einen Zusammenhalt, wenn man die alle sieht.
Total. Die haben auch alles versucht, dem Sebastian da zu helfen oder auch Beweise zu finden gegen eine solche Tat, was ja auch wiederum gar nicht ihre Aufgabe ist, die Unschuld zu beweisen. Aber naja, man sieht es auch daran, dass seine Mutter sagt ja wortwörtlich, als der Sebastian sie angerufen hat und gesagt hat, Mama, ich bin der Hauptverdächtige, hätte sie gedacht, sie wäre im falschen Film. Also das muss für sie ganz, ja, also A, überraschend und die hätte ja niemals gedacht, dass ihr Sohn, der sich als Zeuge meldet, da auf einmal verhaftet wird. Das ist natürlich verständlich, wenn der eigene Sohn wegen Mordes angeklagt wird, nachdem er sich freiwillig als Zeuge meldet. Und dann dauert es ja noch fast ein Jahr auch, bis dieser Prozess beginnt. Und die Familie, so hat sie es mir erzählt, hatte sehr schnell das Gefühl, dass vor allem gegen Sebastian ermittelt wird.
Können Sie da auch selber Überprüfungen anstellen, inwiefern das plausibel ist, was ihm vorgeworfen wird?
Erstmal können Sie das sich ja überhaupt nicht vorstellen. Und dann macht die Familie sich auf und sucht eben nach Beweisen, die Sebastians Unschuld eben untermauern und bestärken. Und die Tanten gehen dann hin und überprüfen zum Beispiel im Internet die Webcams, auf denen man Sebastian vielleicht in dieser Nacht hätte sehen können. Also jeder hilft damit. Doch die Webcam zum Beispiel auf der Burg Hohenaschau zeichnet nur alle 10 Minuten ein Bild auf. Und warum sie zur relevanten Zeit in dieser Nacht nicht aufgezeichnet hat, das weiß man bis heute nicht. Die Bilder fehlen jedenfalls. Und diese Webcam ist auf dem Parkplatz des Eiskellers gerichtet. Also eventuell hätte man Sebastian da sehen können. Und es gibt auch noch eine andere Kamera in einem Gasthof. Da sieht man, wie der Sebastian in dieser Nacht da langläuft. Eine weitere Kamera, die auf dem Parkplatz der Kampenwandbahn steht, die hat in dieser Nacht auch immer wieder Ausfälle, weil da eine Spinne ihr Netz vorgewebt hat. Ja, daran sieht man schon, ne? Die Familie versucht, eben Beweise zu finden, die Sebastian entlasten könnten. Eigentlich Aufgabe der Polizei, ne? Und die geht inzwischen aber davon aus, dass Sebastian Hanna W. bereits am Eiskeller gesehen hat und kurz vor seinem Elternhaus eine Extrarunde gelaufen ist, um dann auf sie zu treffen. Weil ohne diese Extrarunde hätte er gar nicht zeitlich auf sie treffen können. Sebastian beteuert aber immer wieder, ich bin keine Extrarunde gelaufen. Mhm. Was sich dann während des ersten Prozesses herausstellt oder beweisen lässt, ist, dass Sebastian allerspätestens gegen 2.42 Uhr wieder zu Hause war. Denn um 2.42 Uhr hat er nachweislich auf seinem Handy das Computerspiel Clash of Clans gespielt.
Wir werden den Gerichtsprozess noch genauer hier im Podcast beleuchten. Aber wir haben ja auch schon in anderen Fällen darüber gesprochen, wenn Sie schon länger bei uns dabei sind, dass Ermittlerinnen und Ermittler besonders gute Ergebnisse mit Hilfe der Handydaten erzielen. Das haben wir gerade schon so ein bisschen angerissen. Gibt es denn vom Beschuldigten und auch vom Opfer Daten, die da ausgewertet worden sind?
Na klar, die haben sich natürlich Sebastians Handy und Laufuhr und ich weiß nicht was noch alles ausgewertet. Und wie ich eben schon sagte, man konnte ja feststellen, dass Sebastian T. um 2.42 Uhr in der Nacht des 3. Oktober Clash of Clans auf seinem Handy gespielt hat. Damit hätte er nur 10 Minuten Handlungsspielraum gehabt. Von einer angenommenen Tat bis hin zum Online-Spiel daheim. Aber das wurde erst im ersten Prozess genau ausgewertet. Vorher hatten die Ermittler eben nur gesehen, dass Sebastian zwischen 2 und 4 Uhr gespielt hat.
Und beim Joggen hat er ja sein Handy gar nicht dabei gehabt.
Nee, hat er nicht dabei gehabt. Und Hannas Handy wird dann fast ein halbes Jahr nach ihrem Tod am Flusslauf der Prien von einer Spaziergängerin entdeckt. Und das Gerät wird dann ans Bayerische Landeskriminalamt übergeben. Und da konnte man dann anhand der GPS-Daten ein Bewegungsprofil von Hanna erstellen. Aber die Ermittler sind bei diesen Daten von einer theoretischen Ungenauigkeit ausgegangen. Und damit passte dann für die Polizei auch der von ihnen angenommene Tatort. Doch in Wahrheit waren diese GPS-Daten sehr viel genauer. Für die Polizei bleibt es also dabei, Hanna W. ist gegenüber einem Hotel überwältigt worden. Doch niemand hat sie am von der Polizei festgelegten Tatort gesehen. Also DNA oder Blutspuren sind nirgends gefunden worden.
Über ein Jahr nach dem Auffinden der Leiche haben die Ermittler keine Beweise und auch kein Geständnis. Ein Indizienprozess beginnt am Landgericht Traunstein. Die Staatsanwaltschaft klagt Sebastian T. an, heimtückisch Hanna W. getötet zu haben. Als Prozessbeobachter ist Benedikt Warmbrunn für die Süddeutsche Zeitung im Verhandlungssaal.
Die Stimmung war am Anfang sehr einträchtig und ich hatte auch in den ersten Wochen das Gefühl, dass die Vorsitzende Richterin das eigentlich gut macht in der Beweisführung, dass sie hat sehr viel Rücksicht auf die Eltern von der Hanna genommen, hat ihnen immer wieder gesagt, ich mute ihnen jetzt etwas zu, indem ich diese Zeugenaussage zitiere oder es gibt jetzt Bilder, die sie vielleicht besser nicht sehen wollen. Sie hat gleichzeitig sehr darauf gedrängt, dass der Angeklagte seinen Freundinnen und den anderen Zeugen so ein bisschen die Last der Aussage nimmt, dass sie jetzt vor Gericht darüber reden müssen, was er getan hat. Er könne doch mit einem Geständnis dem Ganzen einfach sehr, sehr viel wegnehmen. Und sie war also sehr einfühlsam, mit Ausnahme von einem, dem Angeklagten. Da war sie ganz erkennbar sich sicher, da sitzt der richtige Mann.
In den ersten Prozesstagen geht es für das Gericht um die Zeugenaussage der Freundin des Angeklagten. Mit der Zeitangabe hat sie Sebastian T. schwer belastet. Wie verhält sie sich denn und welche Schlüsse zieht das Gericht daraus?
Die Freundin von Sebastian T., Verena R., kann vor Gericht gar keine klaren Angaben mehr machen und bezieht sich dann auf den Paragraph 55 der Strafprozessordnung, der einem Zeugen das Aussageverweigerungsrecht ermöglicht, um sich nicht selbst zu belasten. Und stattdessen wird dann ihre Schwester befragt und die erzählt von einem Tischtennisspiel am 3. Oktober, bei dem Sebastian auch von einem Mord erzählt haben soll. Doch auch diese Aussage ist falsch und das stellt sich dann auch heraus. Dass Verena R. sich bei ihrer ersten Polizeivernehmung im Datum geirrt hat. Sie hat ja erzählt, dass Sebastian T. ihr bereits am Abend des 3. Oktober von einem Mord in Aschau berichtet habe, wissen die Beamten allerdings frühzeitig. Denn bei der Auswertung von Verenas Handy fallen einem Sacharbeiter diese Sprachnachrichten auf, die sie im Anschluss dann eben an Freunde und Mutter und so weiter verschickt hat. Und der informiert auch die leitenden Ermittler.
Und wie gehen die damit um?
Warum auch immer. Also diese entlastenden Nachrichten werden tatsächlich ignoriert. Mhm. Ich meine, das war ja der Grund, warum Sebastian T. überhaupt verhaftet wurde. Die Frage und ob, wann und von wem die Staatsanwaltschaft über diesen Irrtum von Verena R. informiert wurde, hat das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in seiner Stellungnahme nicht beantwortet.
Es gibt noch weitere digitale Spuren, die überprüft werden.
Es werden dann auch die Geodaten von Verena R.'s Health App überprüft. Und da stellt sich dann klar heraus, sie hatte sich am 4. mit Sebastian getroffen. Also der 5. war dann auch schon wieder falsch. Mhm. Und das konnte man dann anhand dieses Schrittzählers feststellen.
Das können alle diese Gesundheits-Apps in diesem Fall auch genau auslesen und ja, machen uns damit wiedererkennbar an dieser Stelle. Jetzt wird Sebastian T. in diesem Prozess zunächst von zwei Pflichtverteidigern vertreten. Aber mitten im laufenden Verfahren gibt es einen Wechsel. Die Münchner Strafverteidigerin Regina Rick bekommt einen Anruf von Sebastians Familie.
Dieser Fall ist schon etwas sehr Besonderes. Man muss gleich ganz ehrlich sagen, eigentlich grätscht man nicht in so ein laufendes Verfahren. Ich wollte das auch nicht tun. Aber die Familie hat oft bei mir angerufen und wollte unbedingt einen Besprechungstermin. Und da sie mir erzählt haben von den Ermittlungsergebnissen, von dem Hochwasser in dieser Nacht, von der Alkoholisierung, von der Ertrunkenen und davon, dass dieselbe Polizistin, die auch schon den Herrn Gentitzky 13,5 Jahre in Haft gebracht hat, ermittelt hat, da hat es mich dann doch interessiert und ich sagte, ich schaue mir das mal an.
Auch hier in ARD Crimetime haben wir diesen Fall schon besprochen. Und auch das war eine Recherche von Maike Pommer. Und man kann schon sagen, dieser Fall Genditzki hat Regina Rick bundesweit bekannt gemacht. Und er macht weiter Schlagzeilen, denn jetzt gerade erst wurde endgültig entschieden, wie hoch die Entschädigung ausfällt für Manfred Genditzki. 1,31 Millionen Euro bekommt er insgesamt als Ausgleich für seine frühere Verurteilung, die Haft und das Wiederaufnahmeverfahren. Diesen Fall können Sie ausführlich hören über den Link in unseren Shownotes. Liebe Hörerinnen und Hörer, dort haben wir den Podcast verlinkt. Was jetzt Regina Rick im Eiskellerfall ganz ähnlich macht, auch hier verfolgt sie eine Unfalltheorie. Sie hat von Anfang an Zweifel an der Schuld des Angeklagten. Wie geht sie denn dabei vor? Also was ist ihre Verteidigungsstrategie?
Regina Rick ist eine Anwältin, die alle Akten sehr, sehr genau liest. Und sie hat schon sehr früh Zweifel an diesen Ermittlungen. Und sie stellt nach Eintritt in den Prozess 21 Beweisanträge. Und 15 werden von der Kammer unter dem Vorsitz von Jacqueline Asbichler abgelehnt. Und einer dieser Anträge befasst sich zum Beispiel mit Hanna W.'s Handy. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Hanna W. vor dem Wasserkontakt einen Notruf zur Festnetznummer ihrer Eltern gestartet habe, weil sie sich bedroht gefühlt hat. Regina Rick hat schon sehr früh eine andere Vermutung. Sie glaubt, der Anruf sei erst beim Wasserkontakt ausgelöst worden. Also dieses Szenario, dass da jemand auf Hanna W. kniet, ihr die Schulterdächer bricht und ihr auf den Kopf schlägt und Hanna W. aber gleichzeitig noch in der Lage ist, einen Notruf abzusetzen, das war für sie einfach gar nicht nachvollziehbar.
Ganz konkret gesagt, das heißt für sie ist eben auch nicht nachvollziehbar, dass Sebastian T. als mutmaßlicher Täter eingestuft wird.
Es geht ja erstmal darum, ob Sebastian T. der Täter sein kann oder nicht. Und es gibt ja sehr viele Anhaltspunkte, dass die zahlreichen und ungewöhnlichen Verletzungen an der Leiche von Hanna W. sehr wohl als Treib- und Anprallverletzungen zu erklären sind. Und das will Regina Rick beweisen. Die Rechtsmediziner aus München stellen in ihrem Gutachten ja eine andere Hypothese auf. Da heißt es wörtlich, die Einblutungen lassen an eine flächenhafte Gewalteinwirkung von hinten denken, wie sie möglicherweise durch Draufliegen oder Draufknien links betont hervorgerufen werden könnten.
Und um das erneut zu untersuchen, beauftragt Regina Rick den Rechtsmediziner Klaus Püschel. Den haben wir schon gehört hier im Podcast. Und er versucht nun, konkrete Anhaltspunkte zu finden, dass es auch anders gewesen sein kann.
Die junge Frau hatte auch zwei Schulterdachfrakturen, also Akromion heißt es. Und eine beidseitige Akromionfraktur haben die Rechtsmediziner auch, das haben sie eingeräumt, noch nie gesehen. Und sie hatten, was sie auch immer wieder betont, diese Idee, dass der Täter die Frau W. zu Boden gebracht hätte und sich dann auf ihre Schulterdächer gekniet hätte und dass diese Schulterdachfrakturen daher rührten. Sie hat die Frau Professor von der Rechtsmedizin München nur als Gedankenexperiment bezeichnet. Sie hat das mehrfach betont, dass es nur ein Gedankenexperiment war. Aber dieses Gedankenexperiment, das hat eben gut in das Narrativ der Strafjustiz gepasst und deswegen hat man das so übernommen.
Also das, was wir jetzt hier auch mitmachen, ist ja ganz viel Ermittlungsarbeit, die wir nachvollziehen wollen. Wenn man jetzt hier die Annahme verfolgt, Unfalltheorie, das heißt, die Verletzungen könnten auch durch das Treiben im Fluss stammen, das ist möglich.
Ja, Klaus Püschels Gutachten wird von der Kammer abgelehnt und Regina Rick beauftragt dann Dr. Kurt Trübner aus Essen. Und beide Rechtsmediziner kommen zum selben Ergebnis. Also sowohl Püschel als auch Trübner sagen, ja, die Verletzungen an der Leiche sind sehr wohl mit Treib- und Anprallverletzungen in Einklang zu bringen. Man kann sowohl die Verletzungen am Kopf durch das Treiben in diesem hochwasserführenden Bach erklären, wie auch diese Akromiumfrakturen und den Bruch des fünften Halswirbels, da der Körper ja relativ schnell an Hindernisse anprallt.
Und du bist selber dort gewesen, um dir mal ein Bild davon zu machen?
Mehrfach. Ich bin selbst diese 12 Kilometer, die Hanna W.'s Leiche getrieben ist, abgegangen. Da gibt es diverse, bis zu 2 Meter hohe Abstürze und ganze Felsformationen im Flussbett. Also jedenfalls wird diese Unfalltheorie vom Gericht nicht geteilt. Und die Gutachter, die vom Gericht bestellt wurden, behaupten zum Beispiel auch, dass die Kleidung von Hanna W. nicht durch die Strömung ausgezogen worden sein konnte. Ich habe mit verschiedenen Gutachtern gesprochen und unter anderem mit Christian Hittinger, der vereidigte Sachverständige für Unfallanalytik ist. Und der sagt ganz klar, diese Akromiumfrakturen können nicht durchs Draufknien entstehen. Und er sagt auch, natürlich ist es möglich, sondern sehr viel wahrscheinlicher, dass Hanna W. ihre Kleidung durch die Strömung verloren hat.
Es sind viele Details, die diesen Fall prägen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ein weiteres ist eine Zeugenaussage, die wir jetzt im Original hören können. Eine Aussage, die als fragwürdig eingestuft werden kann. Aus dem Gefängnis meldet sich ein Mann, der behauptet, er habe ein Geständnis von Sebastian T. gehört. Das hier sind exklusive Aufnahmen aus dem Polizeiverhör des Zeugen.
Und dann habe ich ihn gefragt, ob er wirklich die Dame ermordet hat, ob er damit was zu tun hat, hat er erstmal es verneint gehabt. Und dann hat er irgendwann ausgepackt, hat gesagt, er hätte mit dem Fall zu tun, er hätte sie missbrauchen wollen, also vergewaltigen wollen. Und hat sie dann im Fluss entsorgt. Ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich hätte gesagt, dass er sie bewusstlos geschlagen hätte mit den sexuellen Hintergründen. Ja, genau.
Sie haben da jetzt gerade zur Kollegin gesagt, Sie glauben, Sie haben gemeint, dass sie sich nicht wehren konnte.
Ja.
Hat er das auch so gesagt oder ist das jetzt Ihre Interpretation?
Hat er auch gesagt, ja, damit sie sich nicht wehren konnte.
Okay.
Der Zeuge Adrian M. im Verhör mit Kommissarinnen. Er belastet Sebastian T. damit schwer. Inwiefern ist es denn glaubwürdig, was er da eigentlich sagt?
Also als Regina Rick sich die Vorstrafen von Adrian M. anschaut, kommen ihr sofort Zweifel. Der saß in der JVA, weil er Kinder gezwungen hat, sich vor der Kamera auszuziehen. Und weil er sie zu allen möglichen furchtbaren Dingen gedrängt hat und sie dann mit den Bildern, die dadurch entstanden sind, auch noch im Anschluss erpresst hat. Und sie findet zudem heraus, dass er mindestens 6 weitere Mithäftlinge zu Unrecht beschuldigt hat. Sie hat dann auch frühzeitig zum Beispiel Akteneinsicht zu diesem psychologischen Gutachten über diesen Mithäftling da angefordert. Doch die bekommt sie erst viel später. Mhm. Und 4 Monate nach Prozessbeginn stößt Regina Rick im Februar 2024 dann auf ein Schriftstück. Und sie findet in sogenannten Nachermittlungsakten einen E-Mail-Verkehr zwischen der Vorsitzenden Richterin und dem Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft, das die Verteidigung natürlich nicht kannte. Dort verständigen sich Staatsanwaltschaft und Richterin.
Was heißt das genau?
Der Staatsanwalt schreibt, dass er im Plädoyer den gleichen Sachverhalt wie sie zugrunde legen will. Und die Vorsitzende Richterin macht dann den Vorschlag, weswegen Sebastian T. zu verurteilen sei. Und das alles im sehr vertraulichen Ton. Sie duzen sich, was ja nicht so schlimm ist, aber das teilen sie eben der Verteidigung nicht mit. Und diesen E-Mail-Verkehr gibt es schon lange vor Schluss der Beweisaufnahme.
Wegen dieser Absprache mit der Staatsanwaltschaft stellt Regina Rick im Februar 2024 einen Befangenheitsantrag gegen die 3 Berufsrichter.
Der E-Mail-Verkehr, den sie mit dem Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft geführt hat, war ja nicht der einzige, der hinter unserem Rücken stattgefunden hat, sondern es hatten auch Gespräche mit diesem Hydromechaniker stattgefunden, der dann sich offensichtlich dazu hinreißen hat lassen, fern seiner Expertise und seines Fachgebiets zu behaupten, dass eine Leiche, die 12 Kilometer im reißenden Gewässer treibt, nicht Jacke und Hose verlieren kann.
Du hast es gerade schon angesprochen. Um was ging es denn nochmal konkret bei der Jacke und der Hose?
Die Bekleidung der Toten hat ja Fragen aufgeworfen. Die Ermittler gehen ja sehr früh von einem Tötungsdelikt aus. Und das mag auch daran gelegen haben, dass die Hose an der Toten fehlte. Nun hat das Gericht ein hydromechanisches Gutachten angefordert und dieser Hydromechaniker schreibt in einer Stellungnahme, nach meinen Expertisen ist der Zustand des Leichnams von Hanna W. nicht durch die Einwirkung von Wasserströmungen erklärbar, sondern nur als Ergebnis eines Handelns, Klammer auf, mit sexuellem Bewusstsein zu erklären. Und in dem E-Mail-Verkehr, den Regina Rick da anspricht, schreibt der Gutachter an die Vorsitzende Richterin aber noch, dass das nicht absolut auszuschließen sei, dass die Kleidung von einer Strömung ausgezogen wird.
Der Befangenheitsantrag von Regina Rick wird allerdings abgelehnt und wenig später fällt eine Entscheidung in diesem Indizienprozess. Am 19. März 2024 verkündet die Vorsitzende Richterin das Urteil der Jugendkammer am Landgericht Traunstein. 9 Jahre Haft wegen gefährlicher Körperverletzung und Tatmehrheit mit Mord.
Welche Beweise gab es? Es gab überhaupt keine Beweise. Es gab 0 Beweise.
Es sind überhaupt keine DNA-Spuren gefunden worden. Diese Kopfverletzungen, die müssen wahnsinnig geblutet haben.
Es gibt keine Spur, weder beim Täter noch am Opfer noch am Geschehensort.
Und da bin ich als Beobachter schon ein bisschen sprachlos im Gerichtssaal gesessen, dass da so wenig diesem berühmten Grundsatz in dubio pro reo im Zweifel für den Angeklagten gefolgt wurde.
just in dem Moment, als wir die Urteilsbegründung in den Händen hielten, haben wir telefoniert und gesagt, so, jetzt gibt es nichts mehr anderes, jetzt gibt es nur noch einen Monat lang eine einzige Sache, dieses Urteil zu Fall bringen.
Die Zweifel von Rechtsanwältin Regina Rick und ihren Mitstreitern werden lauter. Sie hält die Vorsitzende Richterin für befangen. Ohne die Verteidigung zu informieren, hatte sie sich mit der Staatsanwaltschaft über das Urteil abgestimmt, noch bevor die Beweisaufnahme beendet war. Regina Rick holt sich Unterstützung, um eine Revision anzuschieben. Yves Georg ist Rechtsanwalt und Strafverteidiger in Hamburg.
Es war klar, das Verfahren ist voll mit Rechtsfehlern geführt worden. Die entscheidenden Verfahrensfehler, die wir in unseren Revisionsbegründungen gerügt haben, waren einmal die vielen Fehler bei der Heranschaffung der rechtsmedizinischen Erkenntnisse und vor allem auch die Fragen, die den Zeugen betreffen, der behauptet hat, unser Mandant habe ihm die Tat im Gefängnis gestanden.
Es gibt viele Punkte, wenn wir auch gerade schon den ersten Prozess beleuchtet haben. Regina Rick hat ja einige Anträge gestellt, die aber nichts genützt haben. Maike, jetzt lass uns mal die Punkte durchgehen, mit denen nun der Prozess neu aufgerollt werden soll. Das Ziel ist ja beim Bundesgerichtshof, eine Aufhebung des Urteils zu erreichen. Und wenn das geschieht, muss nochmal neu verhandelt werden. Was hat die Verteidigung von Sebastian T. in der Hand, um das hinzubekommen?
Naja, zuallererst natürlich den Befangenen. Das hätte ja auch schon gereicht. Regina Rick und Yves Georg verfassen trotzdem eine knapp 1800 Seiten umfassende Revisionsbegründung, in der sie alle Verfahrensfehler auflisten. Und zu diesem Zeitpunkt geben sie aber auch schon neue Gutachten in Auftrag. Denn es ist ja klar, es wird einen neuen Prozess geben müssen, wenn der BGH dem zustimmt. Und eines dieser neuen Gutachten beschäftigt sich intensiv mit den GPS-Daten aus dem Smartphone von Hanna W. Die Ermittler sind ja von einer theoretischen Ungenauigkeit dieser Daten ausgegangen. Das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Zunächst hat sich dann der Diplom-Ingenieur Jürgen Sauer mit diesen Daten beschäftigt. Und der stellt fest, dass diese theoretische Ungenauigkeit gar nicht so groß ist. Und somit zeichnet sich ein ganz anderer Weg von Hanna W. ab, den sie in dieser Nacht gegangen ist. Was später auch noch von Professor Blankenbach, einem Professor für Geodäsie, bestätigt wird.
Regina Rick zweifelt auch daran, dass ein Tatort bestimmt werden kann. Und ihre Untersuchungen geben ihr Recht.
Der Tatort stimmt aber ja auch nicht, weil wenn man die GPS-Daten des Telefons von der Frau W. genau ausgewertet hätte, dann hätte man gesehen, dass sie an diesem Tatort nie angekommen ist, sondern die ist vorher über die Straße gegangen in Richtung eines Brunnens, der neben dem Burghotel ist. Und hat dann die Straße wieder überquert und ist offensichtlich, man versteht nicht warum, aber offensichtlich durch eine Hecke auf eine Grünfläche vor dem Kampenwandbahnparkplatz gelaufen.
Ein weiteres Rätsel ist ja der Notruf von Hanna, der vom Handy abgesetzt worden sein soll. Wie ist das zu erklären?
Naja, es war ja immer die Frage, ob dieser Anruf oder dieser Notruf vorm Hineingelangen ins Wasser von Hanna W. stattgefunden hat oder eben nicht. Und Regina Rick war sich sehr schnell sicher, dass der Telefonanruf in unmittelbarer Nähe zum Hineingelangen von Hanna W. ins Wasser stattgefunden haben muss, da der Temperaturabfall vom Handyakku zu der Zeit des Anrufversuches oder Notruf passt. Professor Nils Hansen von der Universität Stuttgart hat dann eine Versuchsreihe gestartet und er kommt zum gleichen Ergebnis. Und zwar, das Gerät habe mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erst um 2.33 Uhr und 35 Sekunden Kontakt mit dem Wasser gehabt, wie es das Gericht angenommen hatte, sondern mindestens eine Minute und 20 Sekunden früher. Und der Notruf wurde ja um 2.32 Uhr registriert. Also spricht das sehr dafür, dass dieser Notruf durch den Wasserkontakt ausgelöst wurde. Und außerdem hätte man in einem Notfall eine viel einfachere Funktion am Handy wählen können als einen gespeicherten Notfallkontakt.
Dazu hören wir auch nochmal Regina Rick.
Wir gehen davon aus, dass der Wasserkontakt des Telefons und damit wohl auch der Frau W. vor diesem Anrufversuch stattgefunden hat. Sprich, dass der Anrufversuch nicht bewusst gesetzt wurde, sondern dass der Das war praktisch ein Hosentaschenanruf, so sagt man immer. Der Bruder von der Frau W. hatte ausgesagt, dass das Display wohl schon öfter kaputt war. Und gerade dann ist so ein Telefon anfällig dafür, ja, so Hosentaschenanrufe abzusetzen, sage ich jetzt mal platt. Dafür gibt es auch noch mehrere Hinweise.
Maike, wenn wir jetzt nochmal gedanklich an diesen Wildbach gehen. Ich habe ja schon gesagt, die Prien ist einer der längsten Wildbäche Bayerns. Und ich selbst bin auch schon in Aschau gewesen zum Urlaub machen. Das war in meiner Erinnerung, auch wenn es im Sommer war, damals ein ziemlich breiter, schneller Fluss mit enorm viel Wasser. Wenn jetzt ein Mensch da hineinfallen sollte, kann es bei so einer langen Strecke, es geht ja um 12 Kilometer, die der Körper getrieben ist, nicht auch zu genau den Verletzungsmustern kommen, von denen wir gesprochen haben?
Ja, du hast total recht. Ich habe mir den Verlauf von Berbach und Prien ja auch angeschaut. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, da gibt es wirklich genug Möglichkeiten, sich Verletzungen zuzuziehen. Also das links und rechts am Ufer ist Gestein, in der Mitte ist Gestein. Und ich maße mir da jetzt keine Fachkunde an, aber das sieht man einfach mit bloßem Auge. Und Regina Rick hat dann ja, um es auch vor Gericht zu beweisen, nach Stellen am Verlauf des Flusses gesucht, wie diese Kopfverletzungen erklären können. Und sie ist mehrfach auch mit der Familie von Sebastian diese Strecke abgelaufen mit Gutachten. Und da findet sie auf einmal ein Schützwehr mit 24 mm Sechskantschraubenmuttern.
Oh, das ist jetzt Detailwissen.
Ja, es sind so kleine Schraubenmuttern. Und die sehen so aus, als könnten sie zu den Kopfverletzungen passen. Und Regina Rick hat die dann abfotografiert und vermessen. Und tatsächlich passen die in Form und Größe zu diesen Kopfverletzungen an der Leiche. Nun war die Frage, ist die Leiche denn auch tatsächlich von der Strömung dort angeschlagen? Oder, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, ist sie vorher über das Streichwehr, also so ein Seitenwehr, abtransportiert worden. Und dazu hat sie eben wiederum Wissenschaftler der RWTH Aachen beauftragt, das Strömungsverhalten zu untersuchen. Und die kommen zu dem Ergebnis, ja, der Körper hätte an dem Wehr erstmal angeschlagen, ehe er abtreibt. Und somit eben auch an diesen 24 mm Sechskantschraubenmuttern.
Für die Revision sind das nun gute Aussichten. Der Journalist Benedikt Warmbrunn beobachtet den Fall weiter.
Die Revision, die die Verteidiger Rick und Georg dann eingereicht hatten, die hatte letztlich ein paar Säulen. Zum einen, dass das Ganze auch ein Unfall gewesen sein könnte. Und dann haben sie auch die Aussage des JVA-Zeugen sehr auseinandergenommen und dargestellt, dass der schon in mehreren Verfahren nicht die Wahrheit gesagt hat. Und es gab natürlich den Befangenheitsantrag. Also all das, was die Verteidigung präsentiert hat, sind schon starke Beweise dafür, dass es genug Zweifel gab, um den Angeklagten freizusprechen. Aber der Befangenheitsantrag macht deutlich, wie groß der Verurteilungseifer, nenne ich es jetzt mal, der Vorsitzenden Richterin war.
Und das Ganze führt zum Erfolg. In Karlsruhe sind die Richter überzeugt von den Einwänden. Im April 2025 hebt der Bundesgerichtshof das Urteil auf. Der BGH hält die Vorsitzende Richterin für befangen. Es fehle an der gebotenen richterlichen Distanz, so heißt es in der Begründung. Was bedeutet das nun konkret? Wird Sebastian T. freigelassen?
Nein, also zu diesem Zeitpunkt jedenfalls noch nicht. Der BGH stellt ja erstmal nur den Rechtsfehler fest und schickt dann das Ganze an das Ausgangsgericht zurück. Und hier sollen dann eben nicht dieselben Richter nochmal über die Sache entscheiden, denen ja gerade gesagt wurde, ihr habt da einen Fehler gemacht, sondern es wird dann eine andere Kammer des Gerichts verwiesen. Und damit kommt eben Bewegung in die Sache, denn die neue Kammer unter der Vorsitzenden Richterin Heike Will gibt ein Gutachten in Auftrag. Sie will die Glaubwürdigkeit des Belastungszeugen, also eben des Mithäftlings, Adrian M., gutachterlich einschätzen lassen und beauftragt den renommierten Rechtspsychologen Max Steller aus Berlin. Und der bezweifelt die Glaubwürdigkeit des unter Borderline-Störung und anderen schweren psychischen Krankheiten leidenden Zeugen und bescheinigt ihm zudem eine hohe Manipulationskompetenz und Lügenbereitschaft. Und somit liegt am 20. Juni 2025 kein dringender Tatverdacht mehr vor.
Das war der Zeugenverhör, den wir auch hier gehört haben im Podcast. In deinen Filmen in der ARD-Mediathek ist auch gut mitzuerleben, was das nun bedeutet, dass es keinen dringenden Tatverdacht mehr gibt. Maike, du bist dabei gewesen mit einem Kamerateam bei der Freilassung von Sebastian T. Vor der JVA Traunstein kommt seine Familie zusammen, um ihn abzuholen.
Ich hab's ja nicht realisiert. Also ich war...
Wie lange war Sohn jetzt nicht zu Hause?
Am 18.11.22. Seitdem sitzt er in der JVA in Traunstein. Ja, und heut darf er vielleicht endlich wieder nach Hause.
Man sagt, man hat eben sich nicht hoffen getraut, aber heute in der Früh habe ich es gelesen und dachte mir, wirklich? Heute? man hat so lange darauf hingehofft, dass man es irgendwie gar nicht glauben konnte, dass dann doch mal irgendwie gut ausgehen konnte.
Also ich glaube das erst, wenn er wirklich dasteht. Weil man hat so viel erlebt jetzt mittlerweile, dass man einfach davon ausgeht, dass die sich bis zum Schluss dran festbeißen und dass man bis zum Schluss die den nicht drin lassen. Man könnte sich auch vorstellen, dass bis wir wieder heimfahren, ist dann wieder Haus durchsuchen, weil sie wieder irgendwas Neues brauchen. Also, dass das wirklich ein Ende hat, glaube ich noch ganz lange nicht.
Und um ganz genau zu sein, ist das hier auch noch nicht das Ende, denn was hier neu beginnt, ist die Vorbereitung für einen neuen Prozess. Sebastian darf nach 945 Tagen Haft wieder zu seiner Familie, aber er ist noch nicht am Ziel. Das Urteil in seinem zweiten Prozess steht noch aus. Wie geht's jetzt weiter?
Also 3 Monate nach seiner Freilassung wird der Fall neu verhandelt und aus Platzgründen diesmal am Amtsgericht laufen. Nicht nur die Kammer ist ausgetauscht, auch die Staatsanwälte sind neu im Verfahren. Und bei allem Unrecht, das da Sebastian T. geschehen ist, bleibt es ja dabei, hier ist eine junge Frau gestorben. Das dürfen wir einfach auch nicht vergessen. Und für Hannas Eltern ist der erneute Prozess kaum zu ertragen, sagt mir ja Anwalt Walter Holderle. Nur ihr Vater ist anwesend. Ich habe die Familie mehrfach um ein Interview gebeten, aber sie haben das aus verständlichen Gründen abgelehnt. Sie hatten aber die Größe, mir die Fotos von Hanna für meine Dokumentation zur Verfügung zu stellen.
Im Gerichtssaal sind auch wieder Medienvertreter. Der Fall hat auch weiterhin für bundesweites Aufsehen gesorgt und auch eine Podcast-Kollegin interessiert sich weiter für den Fall. Sabine Rückert von Zeitverbrechen ist im Gerichtssaal dabei und was sie zum Auftakt in Laufen antreibt, ist auch die Frage, wie verhält sich die neue Vorsitzende Richterin? Sie muss in diesem Prozess in erster Linie klären, ob Sebastian T. schuld ist am Tod von Hanna W. Sabine Rückert beschreibt uns, wie sie die Richterin dabei wahrgenommen hat.
Und dann hat sie diese unglaublich liebenswürdige Art, mit den Menschen zu kommunizieren. Und dahinter stecken aber eisenharte Fragen. Diese Art, sehr, sehr freundlich, das Eisen in Watte zu verpacken, das war natürlich besonders eindrucksvoll bei der Vernehmung der Ermittler. Und wenn sie dann gefragt hat, die Verfolger der Spur 38, sagen Sie mal, warum haben Sie eigentlich den Angeklagten, den Sie doch eigentlich zur Wache gebeten hatten, damit er Ihnen Angaben zu seinen Wahrnehmungen in jener Nacht als Augenzeuge macht, warum haben Sie den gefragt, ob er eine Freundin hat? Und warum haben Sie ihn gefragt, welchen Mädchentyp er bevorzugt? Ich werde aus dieser Frage nicht schlau. Ja, dahinter steckt natürlich, dass sie ihn in die Falle gelockt haben. Warum haben sie ihn gesagt, er soll mal über den Mord spekulieren? Warum fragen sie das? Einen Augenzeugen? Und dann haben sie gesagt, ich habe diese Frage nicht gestellt, das muss mein Kollege gewesen sein. Oh, sagt die Vorsitzende, den haben wir schon gefragt. Der hat gesagt, sie haben die Frage gestellt. So war die Stimmung.
Sabine Rückert hat uns das greifbar gemacht. Sie hat über die Vorsitzende Richterin Heike Will gesprochen. Das ist einer von vielen Punkten Kritik an der Polizeiarbeit, die nun eine wichtige Rolle spielt im neuen Gerichtsverfahren. Wie haben denn Sebastian und auch seine Familie diesen Prozess erlebt?
Also ich habe die ersten Prozesstage auch selber miterlebt und am ersten Tag wurde sehr deutlich, dass es hier um eine Kammer geht, die sich große Mühe gibt. Die Vorsitzende Richterin Heike Will war gleichermaßen freundlich zu allen Prozessbeteiligten. Das soll wohl im ersten Verfahren nicht so gewesen sein. Und die Familie hatte sehr schnell den Eindruck, dass hier nochmal alles neu aufgerollt wird, und zwar gründlich. Und das war schon eine große Erleichterung bei der Familie, die immer geschlossen zu den Verhandlungstagen gekommen ist. Ich habe zum Beispiel auch Sebastian T. damals eine Stunde vor Prozessbeginn gefragt, ob er Angst habe oder was er so fühlt. Und da hat er geantwortet, nein, warum? Ich habe ja nichts gemacht. Und man merkte ihm aber nach der ersten Verhandlung schon an, dass auch er ein wenig erleichtert war und dass es sich anders angefühlt hat als beim ersten Prozess.
Nun wird das Verfahren bereits nach dem 12. Verhandlungstag für mehrere Tage unterbrochen, ohne weitere Erklärung an die Öffentlichkeit. Wie geht's da jetzt weiter?
Regina Rick erzählt, dass es Gespräche gab, aber keine Verständigungsgespräche, sondern da ging es um den weiteren Verfahrensgang. Und die Kammer hatte wohl bekannt gegeben, dass sie keinen Anlass sieht für weitere Beweiserhebungen. Die Staatsanwaltschaft ist dem dann beigetreten und Regina Rick und Dr. Yves Georg, die beiden Verteidiger, haben opponiert, denn es wäre natürlich viel schöner für sie und vor allem aber für Sebastian gewesen, wenn sie noch ihre ganzen Ergebnisse und Gutachten hätten präsentieren können. Weil das ja letztendlich dann der Beweis für Sebastians Unschuld auch öffentlich gewesen wäre.
Es kommt nun zum Freispruch. Am 25. November 2025 wird Sebastian T. von der Jugendkammer am Landgericht Traunstein unter dem Vorsitz von Richterin Heike Will freigesprochen. Regina Rick und Yves Georg beschreiben, wie sie das erlebt haben.
Frau Will hat ja wirklich Größe gezeigt, als sie sagte, dieses Rechtssystem hat Ihnen, Herrn T., großes Unrecht getan. Und im Namen dieses Rechtssystems möchten wir uns bei Ihnen entschuldigen. Da ist ihr dann auch die Stimme gebrochen. Also da hat sie wirklich sichtbar mit den Tränen gekämpft. Und das fand ich dann schon auch sehr berührend. Da haben ja auch ein paar im Publikum angefangen zu weinen und dann auch zu klatschen.
Und das kommt nicht oft vor. Sie hat ausdrücklich ausgesprochen, dass die Kammer festgestellt hat, dass ihnen keinerlei Verantwortung am Tod der Verstorbenen trifft. Und diese Feststellung sagt ja in aller Deutlichkeit nichts anderes als, unser Mandant ist unschuldig.
Wie reagiert Sebastian auf diesen Freispruch? Benedikt Warmbrunn von der SZ hat das beobachtet.
Kurz nachdem die Richterin gesagt hat, dass er freigesprochen wird, hat man das erste Mal gesehen, was für ein Druck da auf ihm gelegen haben muss. Er hat geweint, er hat ja, der ganze Körper hat kurzzeitig gezittert. Und das fand ich schon ein starkes Zeichen auch dafür, wie sehr man beachten muss, wer da auf der Anklagebank sitzt. Also was das mit einem Menschen machen kann, wenn er da so lange zu Unrecht ins Gefängnis gesperrt wird.
Das war der Eiskeller-Fall, den wir hier im Podcast beleuchtet haben. Wir empfehlen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch in der ARD-Mediathek zu schauen. Im Stream gibt es ARD Crime Time, Tod nach der Disco, der Eiskeller-Fall in drei Teilen. Da gibt es Einblicke in viele Aufnahmen, die auch die Ermittler zur Verfügung hatten. Die Filmemacherin Maike Pommer hat den Fall beleuchtet. Und jetzt fragen wir uns ja zum Schluss schon, was bleibt jetzt nach diesem Fall? Was heißt das auch für unser Rechtsvertrauen? Ich frage jetzt erstmal ganz konkret, Kommt Sebastian T. sowas wie eine Entschädigung dafür, dass er unschuldig im Gefängnis gesessen hat?
Ja, also eine Entschädigung wird es auf jeden Fall geben. Nur wie die aussieht, da lässt sich aktuell noch nichts zu sagen. Also es werden seitens der Verteidigung jetzt natürlich Anträge gestellt. Und was man natürlich weiß, was immer so ist, dass 75 Euro pro Tag in Haft erstattet werden, also wenn man unschuldig im Gefängnis sitzt. Dazu kommt natürlich der Verdienstausfall und so weiter. Aber wie das in diesem konkreten Fall jetzt ausgehen wird, das weiß ich noch nicht.
Wir wissen ja auch in deinem anderen Fall, den wir nur kurz angerissen haben, Manfred Genditzki hat jetzt viele Jahre später nach seiner Freilassung und unrechtmäßig in Haft gesessen, hat er erst die endgültige Entschädigungssumme zugesprochen hat. Das kann sich also noch hinziehen.
Ja, genau. Und die Richterin hat bei der Urteilsverkündung ja klare Worte gefunden, um keinen Zweifel an Sebastians Unschuld zu hinterlassen. Sie sagt ja, es seien keine Anhaltspunkte ersichtlich geworden, dass der Angeklagte für den Tod verantwortlich sein könnte. Für Hannas Eltern ist es sicherlich nicht einfach. Sie hatten gehofft zu erfahren, wie ihre Tochter gestorben ist. Es gibt die Gutachten, die Rick und Georg in Auftrag gegeben haben. Aber die wurden ja vor Gericht eben nicht mehr gehört. Und zum aktuellen Zeitpunkt ist auch nicht bekannt, ob weiter ermittelt wird. Aber in dem Strafprozess ging es um die Frage, ob Sebastian für den Tod von Hannah W. verantwortlich ist. Das Gericht ist nun von seiner Unschuld überzeugt.
Jetzt könnte man denken, dass was hier passiert ist, kann auch immer wieder passieren. Ist es nach so einem Fall berechtigt, am gesamten deutschen Rechtssystem zu zweifeln?
Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also ich persönlich hoffe sehr, dass all diese Fälle Ausnahmen sind. Und ich habe dieselbe Frage auch Regina Rick gestellt. Und die sagt, das ist schon ein Mangel des Rechtsstaates, aber im Grunde funktioniert er noch, gelegentlich. Und Dr. Yves Georg wirft zudem die Frage auf, ob das System der freien Beweisführung nicht verbesserungswürdig ist.
Ich kann mir auch vorstellen, du wirst weiterschauen, was Regina Rick für Fälle begleitet in den nächsten Jahren. Für dich persönlich, Maike, was bleibt für dich als Journalistin? Wirst du in Zukunft genauer hinschauen, wenn es vergleichbare Fälle geben sollte?
Naja, es geht ja eben nicht nur um Fehler, die möglicherweise bei der Strafverfolgung oder im Prozess gemacht werden. Also ich sehe ja auch die Menschen dahinter. Und die Kammer im zweiten Prozess hat ja wirklich gezeigt, wie gut ein Gericht auch funktionieren kann. Aber was bleibt, ist natürlich, dass die Zeit im Gefängnis für die zu Unrecht Verurteilten ja mit nichts wieder gut zu machen ist. Da leiden die ganzen Familien und es wird die Zukunft zeigen, ob Sebastian T. sein Leben wieder so führen kann wie vor dem 3. Oktober 2022. Ich wünsche es ihm sehr.
Maike Pommer war zu Gast bei uns im Podcast ARD Crime Time. Vielen Dank, dass du uns den Fall erzählt hast und für deine Einschätzung. Danke.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Und mein Name ist Felix Gebhardt. Dankeschön fürs Zuhören. Wenn Sie Feedback haben, wenn Sie uns schreiben wollen zu diesem oder auch anderen Fällen, die wir besprochen haben, dann gerne an crimetime@mdr.de. Ingo Naumann hat dafür gesorgt, dass diese Folge gut klingt. Vielen Dank auch an dieser Stelle. Und gerne bis zum nächsten Mal.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.